Jesus erlebt im Tal des Todens, Todesschattens. So überschreibt das Magazin von Open Doors, jetzt die Ausgabe vom letzten Monat, eine Lebensgeschichte von Hejol. Hejol heißt eigentlich anders, aber in ihrem Heimatland Nordkorea ist es so gefährlich, sich als Christ zu bekennen, nicht nur für einen selbst, sondern auch noch für entferntere Familienangehörige, dass sie hier unter einem anderen Namen vorgestellt wird. Hejol ist nach China geflohen, schon in den 1990er Jahren. Da gab es eine schreckliche Hungersnot in Nordkorea. Zahlen variieren, aber man geht davon aus, dass mehrere hunderttausend Menschen in wenigen Jahren damals verhungert sind. Und sie ist also ins Nachbarland China geflohen. Da hat sie überleben können, hat Hilfe gefunden. Aber noch mehr als das, in einer chinesisch-koreanischen Gemeinde hat sie Jesus kennengelernt, hat erfahren, dass er ihr Leben, ihr neues Leben gegeben hat, Vergebung und ewiges Leben bei ihm gefunden. Sie ist dann schließlich von der chinesischen Polizei aufgegriffen worden, wie es immer wieder passiert mit Flüchtlingen in Nordchina, und zurückgeschoben worden nach Nordkorea. Dort wurde sie dann inhaftiert, unter schlimmst erst in einem unterirdischen Verlies sozusagen, und dann wurde sie verurteilt und kam in ein Arbeitslager mit 50, 60 Menschen in einer kleinen Zelle unter schlimmsten Bedingungen. Schikanen durch die Wächter, Erfrierungen, ihr sind die Ohren dann fast ganz abgefroren, Hunger, Zwangsarbeit waren an der Tagesordnung. Sie erzählt heute, dass sie in der Anfangszeit wütend war auf Gott. Da kann man nachvollziehen, warum, ich folge dir doch, warum führst du mich in so eine Situation? Aber dann fängt sie an, im Gefängnis Gott zu loben. Erinnert euch vielleicht an eine Geschichte, wo das auch schon mal Leute gemacht haben. Und sie darf natürlich nicht singen. Ich habe Berichte gehört von Gefangenen in Nordkorea, denen sogar verboten wurde, zum Himmel zu sehen, weil sie das ja erinnern könnte an etwas Jenseitiges. Also sie konnte da nicht singen, schon gar nicht christliche Lieder, aber sie hatte, wir haben diese Lieder mit Bewegungen, so Kinderlieder oder so, solche Lieder hatte sie in China gelernt und hat sie die Bewegung gemacht zu den Liedern. Wenn sie Hofgang hatte, wenn sie dann gefragt wurde, was machst du da, hat sie gesagt, ich mache Gymnastik, und hat so mit ihrem Körper sozusagen Gott gelobt und sich erinnert an diese Lieder, es gibt keine Verdammnis für mich in Jesus, hat sie gesungen mit ihrem Körper. Eines Tages beobachtet sie eine Mitgefangene, die so für sich leise spricht und kapiert, die betet, und findet so eine Mitchristin, und die können sich jetzt gegenseitig ermutigen, ganz vorsichtig natürlich. Sie flüstern sich Bibelverse zu, die sie gelernt haben, oder flüstern Gebete miteinander in kurzen, hoffentlich unbeobachteten Momenten. Und Hejol erzählt heute, dass sie in der schwersten Zeit ihres Lebens im Gefängnis ganz besonders Jesus erlebt hat. Und man kann fragen, wie geht sowas? Wie schafft ein Mensch sowas? Wie stehst du sowas durch, mit diesem enormen Druck umzugehen? Jedes Wort kann falsch sein, kann dein letztes sein sozusagen. Mancher macht sich Gedanken, wenn ich denn mal in so eine Situation komme, werde ich denn dann treu sein und so. Ich glaube, das kann einen nur verrückt machen. Danke. Aber wie gehen wir mit Kämpfen, mit Herausforderungen, mit Angriffen um, die wir vielleicht erleiden, nicht so massiv wie das, was wir von Hejol gehört haben, aber Spannungen wegen unseres Glaubens in der Familie oder bei der Arbeit oder an der Schule. Ich glaube, das ist eine Überlebensfrage. Ja, wie komme ich durch schwierige Zeiten? Auf jeden Fall eine Frage des geistlichen Überlebens. Wie können wir Widerstand überleben? Das ist die Frage, die ich über die Predigt schreiben möchte. Und dazu lesen wir einige Verse aus dem Hebräerbrief, und da könnt ihr gerne mitlesen, Hebräer 12, die die Verse 1 bis 3. Hebräer 12, 1 bis 3. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Amen. Wie können wir Widerstand überleben? Der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, indem ich die Geschwister wahrnehme, indem ich Ballast abwerfe, indem ich meine Bestimmung annehme und indem ich meinen Herrn anschaue. Also die Geschwister wahrnehmen. Die Menschen, denen dieser Brief gilt, die haben schon Verfolgung erlebt. Das lesen wir in dem Brief, da sagt er ihnen, dass ihr habt da schon vieles erduldet. Also sie mussten auch damit rechnen, dass das weitergehen würde oder sich noch verschlimmern würde. Und der Schreiber will sie ermutigen, bleibt dran. Bleibt dran, das ist kein Sprint. Das ist dieser Wettkampf, in dem ihr steht, ist ein Langstreckenlauf. Bleibt dran. Es geht generell in der Nachfolge Jesu. Es geht darum, dicke Bretter zu bohren. Auf die lange Strecke da zu sein. Mit Jesus weiterzugehen. Und ob du äußere Angriffe erlebst, ob du persönliche Anfechtungen hast, ob das einfach die Mühen der Ebene sind sozusagen, sagt Gottes Wort dir, bleib dran. Auf der langen Strecke. Der Schreiber schreibt dieses ganze Kapitel 11 eigentlich, um uns zu ermutigen. Am Ende von Kapitel 10 heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und vorher ging es schon um das Leiden, was sie schon erlitten haben. Und dann kommt dieses große Kapitel 11, das Kapitel mit den Glaubenshelden, die ausgeharrt haben. Lauter Persönlichkeiten im Alten Bund und bis heute, die dran geblieben sind. Durch den Glauben haben sie überwunden. Und dann am Ende, nach diesem ganzen Kapitel, sagt er dann ab Vers 4, Vers 1, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Ich habe mir das mal früher irgendwie gedacht, die Wolke von Zeugen, was ist das, irgendwas Gasförmiges? Das Bild, was hier im Blick ist, ist so eine Wettkampfarena. Und die Wolke von Zeugen sind also die Zuschauer auf der Tribüne, die mitfiebern, die anfeuern, die alle diesen Lauf schon gelaufen sind. Also da sind die Läufer auf der Aschebahn, die laufen mit Geduld in dem Kampf, der ihnen bestimmt sind. Und da sind die Zuschauer, die Wolke der Zeugen. Und das gibt Energie. Also wenn du schon mal irgendwo auf einer Arena, in einem Wettkampf oder auch auf einer Bühne aktiv warst, weißt du, wenn da was zurückkommt von den Leuten, die zuschauen, das gibt dir was. Das ist so in so, jetzt Musiker ihre Konzerte oder Sportler ihre Wettkämpfe ohne Zuschauer geben mussten, kämpfen mussten oder Pastoren reine Online-Gottesdienste, das ist was anderes. Wenn da keiner ist, wenn da keiner dich anfeuert, so, das gibt dir Energie, wenn da Leute sind. Die Wolke der Zeugen. Und was sind das für Zeugen? Ich glaube, das sind diese Zeugen vor allem erstmal aus Kapitel 11. Ja, die sogenannten Glaubensheldinnen, Glaubenshelden, Männer und Frauen, die Großes erreicht haben durch das Vertrauen auf Gott. Und die, die hier beschrieben sind, die haben alle den Lauf schon vollendet, die sind schon über die Ziellinie gegangen und sind jetzt die Zuschauer hier. Und sie schauen uns an und wir können was machen, was man im Wettlauf nicht machen sollte, da solltest du nicht nach den Rängen so sehr gucken, sondern besser auf den Weg, aber wir können uns an ihnen orientieren. Wir können auf sie schauen, was haben sie erreicht, indem sie auf Gott vertraut haben. Dann ist es immer noch der gleiche Gott. Er ist treu. Und wir lesen das in Kapitel 11, ab Vers 33. Da heißt es, also eine lange Liste, wo kurz beschrieben wird, was haben die erlebt. Und dann sagt er, ja, ab 32, lese ich mal, was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Geschichte, wo eigentlich Gott den Rachen zugehalten hat. Des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen und sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Wow. Gott hat gehandelt. Und es ist so gut, sich daran zu erinnern, wie Gott gehandelt hat. Bei dir selbst, aber auch bei denen, die uns schon vorangegangen sind, wo es nicht mehr auf der Kippe steht, ob sie denn gut ins Ziel gehen, weil sie schon ins Ziel sind. Das kann uns ermutigen. Gott, du warst treu bei dem, du warst treu bei David, du warst treu bei all diesen Leuten und die waren auch nicht fehlerlos. Aber du warst treu. Dann darf ich vertrauen, dass du der gleiche Gott bist, dass du auch mir treu sein wirst. Ja, dieses Psalm 103 hören wir oft, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, aber auch was er anderen, was er denen vor dir Gutes getan hat. Wenn wir hier Zeugnisse erzählen im Gottesdienst, geht es ja nicht darum zu sagen, oh ja, der erlebt sowas, sondern das ist eine Ermutigung für die anderen. Weil das Entscheidende, der entscheidende Faktor in jedem Glaubenszeugnis ist nicht der, der es erzählt, sondern der Gott, der es möglich macht. Und der ist unveränderlich. Also das ist eine Ermutigung, die wir empfangen können von dieser Wolke der Zeugen. Hey, die haben erlebt, Gott ist da. Und dann wird er nicht plötzlich bei mir aufhören, da zu sein. Und dann gibt es noch eine zweite Ermutigung, die ist, da muss man vielleicht mal durchatmen. Diese Zeugen, die waren fest im Glauben, auch mitten in Niederlagen. Und sie haben auch Niederlagen erlebt und sind damit geistlich weitergegangen. Also, vielleicht kennst du das, dass du so christliche Biografien liest. Ich weiß nicht, so bestimmte Sorte, die ich so in meiner Jugend zu lesen gekriegt habe, wo du das Gefühl hast, da läuft es immer, da kommt ein Wunder nach dem anderen. Und das soll dich ermutigen, aber das kann dich auch total runterziehen. Weil du das Gefühl hast, Mensch, die gehen hier, die springen hier von Gipfel zu Gipfel und ich komme mit meinem Kram nicht klar. Und dann ist es gut zu sehen, hier sind Leute, die waren fest im Glauben und die haben trotzdem Mist erlebt. Und die sind auch auf die Nase gefallen und Jesus hat es ihnen aber möglich gemacht, dass sie wieder aufstehen und weitergehen. Und wenn du Angriffe erlebst, wenn du Anfechtungen erlebst, dann ist das nicht ein Zeichen, dass mit dir was nicht stimmt. Also wir haben diese Grunderfahrung. Ich habe Vers 35 in der Mitte aufgehört zu lesen in Kapitel 11. Ich lese mal weiter. Also Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen, ja, preist den Herrn. Andere aber sind gemartert worden, gefoltert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Nämlich an die Geschichte von einer Christin im Sudan, die unter juristisch etwa sehr fragwürdigen, fadenscheinigen Argumenten im Gefängnis war, hochschwanger, weil sie war mit einem Christen verheiratet, aber sie wurde als Muslima eingestuft, was sie nicht war. Und dann durfte sie gar nicht verheiratet sein und dann war das sozusagen keine legale Beziehung. Und sie war hochschwanger im Gefängnis. hat letztlich ihr Kind in Haft, in Einzelhaft zur Welt gebracht. Und sie hätte jederzeit aus dem Gefängnis freikommen können, wenn sie ihren Glauben an Jesus verleugnet hätte. Einfache Frau vom Dorf, die gesagt hat, nein. Wie heißt es im Koran? Meinen Jesum lasse ich nicht. Also, haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Also sie haben festgehalten an Jesus und haben doch Schlimmes erlebt. Paulus schreibt mal im 2. Timotheusbrief, alle, die fromm leben wollen in Christus, müssen Verfolgung leiden. Also das ist nichts Ungewöhnliches, das ist nichts Unnormales. An anderer Stelle schreibt er, lasst euch nicht befremden wegen der Hitze, die euch widerfährt. Also das ist eigentlich das Normale. Aber diese Zeugen haben festgehalten am Vertrauen und sind so ins Ziel gekommen. Haben erfahren, Jesus führt sie letztlich auch ins Ziel. Und ich will dir Mut machen, diese Wolke der Zeugen anzuschauen. Das sind diese Leute, die dich ermutigen können. Es lohnt sich, in der Bibel zu forschen nach diesen Persönlichkeiten. Manche sind gut ans Ziel gekommen, andere auch nicht. Das ist gerade wieder durch die Königebücher. Es sind auch viele tragische Geschichten von Leuten, die einen guten Anfang genommen haben und dann irgendwo falsch abgebogen sind. Und es ist tragisch. Gideon, der wird ja auch erwähnt als Glaubensheld. Am Ende verfällt er in Götzendienst. Aber wir können trotzdem doch Ermutigung lernen von ihnen und empfangen von ihnen. Sagen, ja, da, wo sie an Gott dran geblieben sind, da war er treu. Also wo sind sie gescheitert, wo waren sie erfolgreich und warum? Es ist gut, daraufhin die Bibel zu lesen. Und es gibt Figuren aus der Geschichte, von denen wir lernen können. Ich habe eben schon Biografien erwähnt, es ist gut, von Leuten zu lernen, die Gott in Krisenzeiten vertraut haben durch die Jahrhunderte. Und es gibt ja eine unübersichtliche Literatur von Biografien und da lohnt es sich wirklich zu graben. Geht es nicht darum, die Leute nachzumachen, sie zu imitieren, aber zu sehen, wie haben sie Gott vertraut und was kann ich für mein Vertrauen lernen? Hebräer 13, Vers 7, ermutigt der Autor zum Rückblick, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Also sind die vom Anfang gemeint. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Also wenn ich darauf schaue, was haben die erlebt, wie sind die dran geblieben, wie ist Gott ihnen treu gewesen, lerne ich nicht nur was über diese Menschen, sehr psychologisch interessant und so. Aber ich lerne was über den Gott, der sie gehalten hat. Und da mache ich dir Mut, ja, Biografien kennenzulernen. Und es gibt viele aktuelle Bücher mit Glaubenszeugnissen, aber ich will gerade auch die Klassiker nennen, ob das ein Paul Gerhardt ist oder ein Georg Müller oder Billy Graham oder Corrie ten Boom oder viele, viele andere, Dietrich Bonhoeffer, die treu geblieben sind und die erlebt haben, Gott ist da. Und du wirst es nicht ganz genauso erleben wie sie. Und vieles der schweren Dinge, die sie erlebt haben, wirst du hoffentlich auch nicht erleben. Aber du wirst den gleichen Gott immer besser kennenlernen, auch durch das Leben von anderen. Und schließlich, ich habe schon die Zeugnisse erwähnt, die wir hier von vorne haben. Das sind ja nicht nur Leute, die schon, sind normalerweise nicht Leute, die schon uns vorangegangen sind, sondern wir haben Zeugen um uns herum, unsere Brüder und Schwestern, deshalb habe ich das genannt, die Geschwister wahrnehmen, die aus apostolischer Zeit und alttestamentlicher Zeit, die durch die Geschichte, aber auch die heute. Ja, wir sind miteinander unterwegs auf dem Weg, Jesus zu folgen, als Gemeindefamilie und darüber hinaus. Also es sind nicht nur die Helden der Bibel, sondern es kann jemand aus deinem Hauskreis sein, der dich ermutigt, wo du denkst, wow, wie die an Jesus festhält, das ist mir ein Vorbild. Oder wie der betet, da will ich lernen. Und da können wir uns gegenseitig ermutigen. Und das Wunderbare ist, dass das nicht so ein einseitiges Gefälle ist. Also ich werde Billy Graham auf dieser Seite vom Himmel nicht mehr ermutigen. Ne, der ist schon beim Herrn. Aber wir können uns gegenseitig ermutigen. Und heute bin ich vielleicht eine Ermutigung für dich. Und morgen richtest du mich auf. Erinnerst mich vielleicht sogar an das, was ich dir erzählt habe. Sagst, Mensch, bleib doch an diesem Jesus dran. Es ist so gut, wenn wir das haben. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum wir Gemeinde sind. Dass wir einander stärken können. Und das habe ich jetzt schon gesagt, wenn das so ist, dann kann ich auch für andere zu dieser Wolke der Zeugen gehören. Ja, dann kann ich hier sozusagen in diesem Bild die Seite wechseln, zeitweise, punktuell, immer wieder, und Ermutigung sein für andere, andere anfeuern auf ihrem Weg mit Jesus. Nicht aus der Position, dass ich schon fertig bin. Manchmal gibt es so berührende Bilder von Sportwettkämpfen, vielleicht kennt ihr das, habe ich jetzt nicht vorbereitet, weil es mir erst spontan einfällt. 400 Meter Lauf oder so im Stadion und einer der Sportler kommt ins Straucheln. Vielleicht habt ihr sowas mal gesehen, findet man auf YouTube so Geschichten. Und der jetzt eigentlich ihn überholen würde, also das erinnert mich an einen Wettkampf, da war der ganz vorne die ganze Zeit unangefochten, Platz 1 im Rennen und kommt plötzlich irgendwie ins Stolpern, vertritt sich den Fuß oder was. Und der Zweitplatzierte kommt und zieht nicht einfach an ihm vorbei ins Ziel, sondern fängt ihn auf, stützt ihn, nimmt ihn auf die Schulter und humpelt mit ihm ins Ziel und schiebt ihn noch vor sich über die Ziellinie. So können wir füreinander da sein. Und das Schöne ist ja, in diesem Wettkampf, in dem wir unterwegs sind, geht es nicht darum, ob ich jetzt Erster bin oder der Christian oder der Markus, sondern wir sind miteinander im Kampf für Jesus. Also ich kann Ermutigung weitergeben an andere. Hier in meinem direkten Umfeld, da wo wir auf Tuchfühlung sind, da ist es wichtig, dass wir diese Gemeinschaft haben, aber auch darüber hinaus. Auch für Christen, die jetzt gerade Verfolgung leiden. Und wir haben immer wieder die Verbindung mit Open Doors. Ich habe euch da den Screenshot auf die Folie gepackt. Wenn ihr auf die Seite von Open Doors geht, ist nur eine Möglichkeit, unter Material kann man sich Schreibsets bestellen, einfach mit Namen, mit bisschen Geschichte erzählt von Christen, die jetzt gerade in Not sind, die irgendwo im Gefängnis sind. Und es wird ein bisschen beschrieben und auch, was man schreiben soll, was man nicht schreiben sollte. Und du kannst eine Postkarte, einen Brief schreiben, könntest das als Hauskreis machen, als Kleingruppe oder als Familie. Sagen, wir wollen jemanden ermutigen. Und wir hören immer wieder Zeugnisse, dass das einen Unterschied macht für Menschen. Also das kennst du schon persönlich, wenn es dir nicht gut geht, liegst im Krankenhaus und kein Mensch meldet sich. Das ist nicht so schön. Wenn Leute nachfragen, hey, wie kann ich für dich beten? Ich denke an dich. Das ist gut. Und manchmal hat es erstaunliche Auswirkungen. Ein pakistanischer Christ, der lange im Gefängnis war, wird zitiert, der schreibt, ich habe tausende von Briefen erhalten. Schaffer, du sitzt in so einem Gefängnis irgendwo in Pakistan und bist eigentlich, die Wärter denken, das ist irgendein Nobody. Und der kriegt tausende von Briefen. Die Gefängniswärter haben irgendwann aufgehört, diesen Mann zu foltern. Weil sie dachten, das muss eine hochgestellte Persönlichkeit sein, wenn der so viel Post kriegt. Er war eine hochgestellte Persönlichkeit, weil er ein Kind des lebendigen Gottes ist. Und wir können Ermutigung sein für andere. Angefangen direkt der Mensch, der neben dir sitzt oder mit dem du in einer Wohnung bist, aber hier unsere Geschwister und weit darüber hinaus. Also lass uns auf die Geschwister schauen, lass uns die Geschwister wahrnehmen. Ein zweites, das will ich nur hier kurz nennen, von dem der Hebräerbriefschreiber schreibt, Ballast abwerfen. Also, wenn du ans Ziel kommen willst, musst du Ballast abwerfen. Er sagt hier, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Also Sünde kommen wir gleich zu, aber auch Dinge, die nicht Sünde sind, können dich beschweren. Du kannst Sachen rumschleppen, die sind vielleicht in sich nicht böse, die sind nicht falsch, aber die halten dich auf. Ja, leiden viele von uns unter Reizüberflutung. Ne? Du hast ständig 1000 Eindrücke, denen du nachgehen kannst oder eben nicht. Und musst dich immer wieder entscheiden, was lese ich, was höre ich, was schaue ich mir an, mit wem rede ich, wie viel, über was, was ziehe ich mir rein. Und dann gibt es vielleicht wichtige Dinge, die zu kurz kommen. Zeit mit Gott oder auch Zeit mit Menschen, die dir eigentlich wirklich wichtig sind. Der Wettkampf, um den es hier geht, das ist kein Picknick. Und im Bild gesprochen, du bringst dann zu einem Wettkampf, wenn es um 400 Meter Lauf, nimmst du keinen Picknickkorb mit unterm Arm. Ja, ist nicht so praktisch. Das ist nichts Schlechtes an einem Picknickkorb, der ist nicht sündig, aber der hält dich auf. Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du merkst, du musst dich sortieren, du musst Prioritäten neu setzen. Ja, Matthias hat das neulich zitiert, ja, wenn du die Vision von jemandem zerstören willst, gib ihm eine zweite Vision. Ne? So, okay, wo soll ich jetzt hin? Es gibt so vieles, was wichtig wäre vielleicht oder worum ich mich kümmern kann. Lass uns da lernen, auf den Weg zu schauen, den Jesus für uns hat. Und eine besondere Blockade wird hier genannt, die Sünde, die uns ständig umstrickt. Also auch das Bild, ne, von einem Läufer, wo die Schnürsenkel zusammengebunden sind oder so. Da kommst du nicht voran. Und die sollen und die können und die dürfen wir ablegen. Wir leben aus der Vergebung, aber das darf nicht uns dazu führen, dass wir uns an Sünde in unserem Leben gewöhnen. Nach dem Motto, Gott vergibt ja, ist ja okay. Aber ich halte mich auf, ich warte durch den Sumpf die ganze Zeit. Da komme ich nicht voran. Und die Einladung gilt, dass wir es hinter uns lassen. Nimm das doch als Frage. Wo sind Dinge in deinem Leben, die nicht schlecht sind, aber die dich doch irgendwo blockieren auf dem Weg, auf den Jesus dich gerufen hat? Und wo ist vielleicht konkrete Schuld, die du, oder Lieblingssünden, an denen du festhältst, die du nicht loslassen, irgendwie, wenn du ehrlich bist, gar nicht loslassen willst? Er nimmt sie dir gerne ab. Ein dritter Punkt, wir sind gerufen, unsere Bestimmung anzunehmen. Und zwar hier in einem sehr speziellen Sinn. Ich habe das schon angedeutet, dieser Kampf, um den es hier geht, der ist kein unglücklicher Zufall. Also hier geht es im Bild wohl um einen sportlichen Wettkampf, aber auch da kann es ja um Blut, Schweiß, Tränen gehen. Und wenn ich den Widerstand überleben will, dann muss ich verstehen, dass das dazugehört. Ja, also bei einem sportlichen Wettkampf, wenn du dich ständig darüber ärgerst, dass du schon wieder rennen musst, das war so ich so im Sportunterricht früher, ne? So wie Ball und jetzt soll ich da noch hinterherlaufen oder was, so dann wirst du da nichts erreichen. Wenn du da eigentlich ständig eigentlich wollte ich hier auf der Bank sitzen und was lesen, jetzt soll ich da schon wieder Ball hinterher rennen, dann kommst du, also du empfindest das die ganze Zeit als Störung, ja, dann kommst du zu nichts. Wenn du einen Job als Taxifahrer hast und dich darüber ärgerst, dass du jetzt schon wieder mit dem Auto rumfahren musst, so, dann hast du irgendwas nicht verstanden. Und wenn du als Christ daran hängen bleibst, dass nicht alle gleichermaßen begeistert sind von deinem Glauben, dann wirst du da viel Frust erleben, sage ich mal vorsichtig. Das ist eine Gegebenheit, das ist so. Ja, es werden nicht alle Hurra schreien. Apostelgeschichte lesen wir, ja, sie hatten Gunst bei allem Volk. Wunderbar, das wünsche ich mir auch. Und solche Zeiten gibt es offensichtlich. Aber dann im nächsten Moment wieder, sie wurden vor Gericht gezerrt. Und da geht es uns eigentlich ganz gut hier. Aber wenn du Widerstand kriegst, weil du dich zu Jesus bekennst, muss das nicht heißen, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Kann natürlich sein, dass du einfach unsensibel und irgendwie dämlich dich angestellt hast. Aber es, auch wenn du es perfekt machst, wird es Widerstand geben. Wird es Leute geben, die das fürchterlich finden und die dich stoppen wollen. Und ja, dann kannst du zu Gott gehen und sagen, ja, warum hast du das jetzt zugelassen? Aber eigentlich wird er nur sagen, ja, das ist der Weg, auf den ich dich gerufen habe. Jesus sagt mal, der Diener steht nicht höher als sein Herr. Und guck, was sie mit mir gemacht haben. So, dann wird es euch nicht zwingend besser gehen. Und ja, ich liebe das, wenn Gott so massiv eingreift und Wunder geschehen. Und das, ja, der kriegt so viele Briefe und dann hören die auf, ihn zu foltern. Das ist super. Aber vielleicht hat der Nächste auch so viele Briefe gekriegt und die haben sozusagen die Schraube eher noch angezogen. Kann sein. Apostelgeschichte 12 ist diese fantastische Geschichte von Petrus im Knast. Ja, wo der Engel reinkommt und ihn aufweckt und da aus dem Knast rausführt und der checkt das überhaupt nicht, dass das real ist und so und steht dann draußen und die Geschichte hat ihre Komik und so, es ist wunderbar. Nur am Anfang von Kapitel 12 lesen wir auch, dass Jakobus enthauptet wird. Und da steht nicht, dass der in Sünde gelebt hat oder dass der weniger gebetet hat oder sonst irgendwas. Und auch Petrus übrigens, Jesus hat ihm das schon angekündigt, damals bei dieser Grillparty am Strand. Ja, eines Tages wird dich jemand anders führen, wo du nicht hin willst. Auch Petrus stirbt schließlich als Märtyrer. Die Legende sagt, er wurde kopfunter gekreuzigt, weil sie ihn kreuzigen wollten. Und dann hat er gesagt, ich bin es nicht wert, genauso zu sterben wie mein Herr. Und die pragmatischen Römer haben dann gesagt, okay, und haben den Kopf nach unten gekreuzigt. Das heißt, wenn wir in diesem Gottesdienst uns ja, verbinden mit unseren Geschwistern, die Verfolgung leiden, für sie beten, dann ist das auch die Erinnerung, dass ihre Situation eigentlich der Normalfall ist, wenn du durch die Geschichte guckst. Das ist nicht irgendeine ärgerliche Anomalie, die möglichst schnell beendet gehört. So gehen wir ja generell mit Leid um. Ja, wir sind, Gott sei Dank, ja, es ist Versorgung Gottes, dass wir so behütet leben dürfen, in der Regel gesund und ja, genug zu essen und Dach über dem Kopf und so weiter. Aber das führt uns zu dem Gedanken, dass wenn irgendwas davon mal fehlt, dass das gefälligst sofort abgestellt gehört. Ja, manches, wie Leute mit der Pandemie und mit den Auflagen umgehen oder so. Das ist einfach nur, das nervt mich jetzt, ich kann jetzt nicht ins Kino oder so. Mach was. Ja, die Regierung soll das gefälligst beenden. Und es funktioniert nicht. Normal ist tatsächlich aufs Ganze gesehen, dass Christen Druck kriegen für ihren Glauben. Es ist eher unnormal, was wir erleben. Vielleicht sind wir so harmlos, dass es egal ist oder so als Christen, weiß ich nicht. Aber ja, wir sollten uns an diesen Gedanken gewöhnen. Verfolgung heißt, Glaube heißt immer wieder auch Verfolgung oder mindestens Benachteiligung, Widerstand. Lass uns das annehmen. Ja, lass uns laufen in dem Kampf. Was sagt der Schreiber hier, der uns bestimmt ist? Und schließlich unseren Herrn anschauen. Menschliche Vorbilder sind total gut, sind total wichtig. Ja, weil das Leute sind, die nur halbwegs auf Augenhöhe mit uns unterwegs sind. Und wir brauchen das. Wir brauchen das voreinander, dass wir Vorbilder haben, die auch transparent sind, die uns auch an ihren Kämpfen Anteil geben. Nicht nur erzählen, wenn es super läuft. Aber der Schreiber hier malt uns noch jemand anders vor Augen und das ist Christus selbst. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, er ist der Anfänger, er hat uns unseren Glauben überhaupt erst geschenkt. Das war im tiefsten nicht meine Entscheidung, sondern er hat mich zu sich geholt, er hat dich zu sich gerufen. Und das ist so gut, sich daran zu erinnern. Wenn das nur meine Entscheidung wäre, dann wäre ich vielleicht wirklich beim nächsten Sturm weg. Ja, aber er hält mich. Ich sage das bei unseren Taufen immer. Ja, du bekennst dich zu Jesus, das ist wunderbar. Das ist auch wichtig, deshalb machen wir Glaubenstaufe. Aber viel größer ist, Jesus bekennt sich zu dir. Du hast dich für ihn entschieden, das ist nötig. Ja, Glaube passiert einem nicht einfach. Aber viel größer, er hat sich für dich entschieden. Er hat gesagt, die Doro soll zu mir gehören, zu meiner Familie in Ewigkeit. Er hat dich erwählt. Er ist der Anfänger deines Glaubens. Und dann darf ich auch vertrauen, er ist ja auch der Vollender meines Glaubens. Ja, Philipper 1, Vers 6, mein Taufspruch. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi. Weil der nicht so ist wie wir, irgendwas anfangen und dann liegen lassen. Sondern er zieht es dann auch durch. Wir sehen auf zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete. Er hat selbst gelitten. Und er hätte Freude haben können, er hatte die Entscheidung. Also er war ganz Mensch, er war ja nicht nur einfach ein verkleideter Gott, so Zeus oder so als Schwan oder was weiß ich. Nein, er war ganz Mensch und er hatte die Wahl. So wie diese Frau in Mariam in Sudan, von dem ich schon erzählt habe, oder Gläubige in Eritrea, die in Schiffscontainer eingesperrt worden sind bei 50 Grad Hitze in der Sonne und gesagt wird, wenn du Jesus verleugnest, lass einfach dein Glauben sein, dann lassen wir dich sofort nach Hause. Und die sagen nein. Das ist keine Option. Aber genauso stand der Teufel vor Jesus. Er sagt, das alles will ich dir geben. Nur eine Kleinigkeit. Du müsstest eben mal hier niederknien und mich anbeten. Also, ne, sich vorzustellen, dass er das überhaupt Jesus anbietet. Aber Jesus hatte diese Wahl. Und bei seiner Verhaftung sagt er noch zu Petrus, als der mit dem Schwert losgeht, ja, ich könnte meinen Vater bitten, 12 Legionen, also eine Legion, 6000 Soldaten von Engeln, bis an die Zähne bewaffnet, die sind sofort hier und hauen mich raus. Aber ich gehe diesen Weg. Er wurde versucht in allem wie wir, aber ohne Sünde, sagt der Hebräerbrief weiter vorne. Und deshalb heißt es, da kann er mitfühlen mit unserer Schwachheit, in unserem Leid. Er ist nicht ein Gott, der oben drüber ist, weit weg und sagt, ich weiß gar nicht, was ihr für Probleme habt, sondern er war mittendrin, mehr als wir häufig. Elie Wiesel, als Jude im Dritten Reich im Konzentrationslager, der dann überlebt hat und darüber geschrieben hat, über seine Erfahrungen in KZs, der erzählt von einer Begebenheit, wo Menschen im Lager aufgehängt wurden von den SS-Leuten. Und die Gefangenen mussten zuschauen bei dieser Hinrichtung. Und irgendwo von hinten aus der Menge murmelt jemand, wo ist denn Gott, wo ist denn Gott? Und Elie Wiesel schreibt später, ich hörte eine Stimme in mir antworten, wo er ist, dort hängt er am Galgen. Ich weiß nicht, ob er da an Jesus gedacht hat in der Situation, aber wir dürfen das wissen. Jesus ist der selber in das tiefste Leid hineingegangen ist. Und der da nicht geblieben ist. Und wir schauen auf zu Jesus auch als dem Herrn. Also das Kreuz zeigt uns sein Mitleiden, manche sagen seine Solidarität mit den Leidenden, mit den Unterdrückten. Und das ist eine tiefe Wahrheit. Aber er ist auch der den Tod überwunden hat. Er hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes, sagt der Hebräerbrief hier. Die Herrschaftsposition und alle Knie müssen sich einmal vor ihm beugen. Auch die von den Diktatoren, von den religiösen Führern, von den Gefängniswärtern und Folterknechten unserer Zeit. Sie müssen einmal bekennen, Jesus ist der Herr. Und Das Leben der Gefangenen und das Leben der Gefängniswärter ist in seiner Hand. Hejol, von der ich euch erzählt habe, die wurde nach 2 Jahren überraschend aus dem Umerziehungslager entlassen. Und sie sagt, das war eine Antwort auf die Gebete. Sie konnte dann noch einmal aus Nordkorea fliehen, lebt heute in Südkorea, wo sie laut und frei für Jesus singen kann. Wir haben das hier erlebt, wir haben Geschwister unter uns, die fliehen mussten, aber auch fliehen konnten. Wo ich so froh bin, dass wir sehen, dass ihr als Familie zusammen sein dürft. Gott ist gut. Christus handelt. Und er handelt auch im Leben von denen, die in Gefangenschaft bleiben, die nicht fliehen können. Noch einmal, sie haben die Freilassung nicht angenommen, in 11, Vers 35, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Also, niemand sei gewünscht, dass er diese Wahl treffen muss, aber wenn ich mich entscheiden muss zwischen Leben hier und dem Leben mit Jesus, dann weiß ich, wofür ich mich entscheide. Wir schauen auf zu Jesus, der diesen Kelch freiwillig genommen hat. Ich habe es schon gesagt, der Vater hat ihn nicht gezwungen, die politischen Umstände haben ihn nicht gezwungen, sondern er ist ganz bewusst in sein Leiden, in den Tod hineingegangen, obwohl er, Jesus, der Sohn Gottes, schreckliche Angst davor hatte. Und warum hat er das getan? Aus Liebe, aus Gehorsam dem Vater gegenüber und aus lauter Liebe zu dir und zu mir und zu jedem einzelnen Menschen. Uns hier in der Freiheit, ebenso wie unsere Geschwister in der Verfolgung und sogar Liebe für die, die sie verfolgen. Und aufgrund dieser Liebe hat er uns gerettet. Und er hat seine Liebe in uns gelegt, damit wir lieben. Und wenn wir gleich ins Gebet gehen für unsere Brüder und Schwestern, dann nicht aus irgendeiner Verpflichtung oder aus schlechtem Gewissen, sondern geleitet von dieser Liebe für unsere Brüder und für unsere Schwestern, die in Not sind für unseren Herrn.